Herzlich willkommen zum Biepel Messeradio zur Spiel 2024. Präsentiert von Biepel, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen beim Biepel Messeradio. Und hier ist heute wieder für euch Brettspielhamster Alex. Um euch die Road to Essen weiter zu versüßen, gibt's heute wieder ein Debüt im Messeradio, denn heute ist Skellig Games das erste Mal dabei. Und ich freue mich sehr, denn ich habe mir hierfür keinen geringeren als den Verlagschef höchstpersönlich eingeladen. Hallo Uwe!
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, Uwe, wer dich noch nicht kennt, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Uwe, das sollte jetzt schon durchgekommen sein und ich bin der Verlagschef von Skellig Games, so viele sind wir nicht, das hört sich immer so ein bisschen übertrieben an. Ich habe Skellig Games vor mittlerweile 7 Jahren ins Leben gerufen und ja, so lange gibt es uns jetzt schon. Und ja, vorher war ich mal Softwareentwickler, ich habe mal Physik studiert und wohne im wunderschönen Heuchelheim, das liegt in Mittelhessen. Und wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann sehe ich sehr viel Grün. Und was kann es Besseres geben für einen Verlagssitz als mitten in der Natur? Ja, das bin ich.
Da würde ich auch tatsächlich direkt mal einhaken, denn was ich immer wieder faszinierend finde, wenn man über Skellig Games spricht, ist ja, man guckt sich den Namen an, man guckt sich das Logo an und sieht da Skellig Michael, diese kleine grüne Insel am Rande von Irland. Wenn du jetzt schon gerade über die Natur sprichst, wie kam es denn dazu, dass diese Insel namensgebend wurde?
Das liegt daran, dass es über diese Insel ein wunderschönes Lied gibt von der kanadischen Volkssängerin Lorena McKennitt. Da geht es inhaltlich um Mönche, die im Mittelalter auf dieser Insel gelebt haben, also wirklich gelebt haben, in ganz kargen Steinhütten, 10 Kilometer vor der Küste. Und diese Mönche besingt sie in diesem Lied und das war immer so ein Herzenslied von mir oder so ein Seelenlied nenne ich das immer. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal irgendwas mache, dann heißt das Skellig. Ne, egal, was das ist. Also es hätte auch eine Kneipe sein können oder, keine Ahnung, mein Motorrad, was ich nicht habe. Aber es ist dann eben ein Spieleverlag geworden und da lag es dann natürlich nahe, auch das Logo des Verlags so ein bisschen an dieser Insel anzulehnen. Und ja, deshalb Skellig Games.
Das klingt gut. Und du hattest schon erwähnt, du hast Skellig 2017 gegründet. Das sind schon 7 Jahre, aber für einen Verlag ist es noch relativ jung. Jetzt ist Skellig aber schon irgendwie in aller Munde. Wie hast du das denn geschafft, den Verlag so schnell zu etablieren?
Ja, das war eine Mischung. Das war eine Mischung aus natürlich auch Fleiß. Klar, das gehört dazu. Das weiß jeder, der selbstständig ist oder eben auch da engagiert in seinem Job. Es gehört ein bisschen Glück dazu. Wir hatten an manchen Stellen einfach auch das Glück, zur richtigen Zeit die richtigen Dinge zu tun oder zu fragen. Aber was ich immer wieder sage, es gehören auch ganz viele Menschen dazu. Menschen, die uns zugewandt waren, die mir und die uns geholfen haben, zur Seite gestanden haben und die an entscheidenden Stellen in der Geschichte des Verlags eben zur Stelle waren und Dinge getan haben, ohne die es den Verlag jetzt so in dieser Form nicht geben würde. Und da sind wir, ich und wir, nach wie vor sehr dankbar für. Und ich denke, alle, die jetzt angesprochen sind, die wissen, wer gemeint ist.
Da klingt schon durch, dass ihr als Verlag sehr, sehr eng miteinander zusammenarbeitet. Und ich habe auch so den Eindruck gewonnen, dass ja irgendwie auch jeder bei euch sehr, sehr viele Aufgaben mit übernimmt, weil man eben sehr eng zusammenarbeitet an vielen Stellen. Gibt es denn dann bei dir überhaupt sowas wie einen typischen Arbeitstag? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Nee, gibt's nicht. Das ist ja das Schöne eigentlich an der ganzen Sache. Das heißt, auf der einen Seite hat man natürlich seinen Traumjob. Also für mich ist das ein Traumjob, weil ich immer schon in dieser Branche arbeiten wollte. Und auf der anderen Seite ist es natürlich als Selbstständiger so, dass man eine Menge zu tun hat, aber eben auch die Freiheit, sich das so ein bisschen selber einzuteilen. Das heißt, das sind alle Dinge des täglichen Lebens ein bisschen einfacher geworden, weil man sich's anders einteilen kann. Und was den Arbeitstag betrifft, das ist immer wieder eine Überraschung. Also wenn ich mich morgens an den Computer setze und meine Mails aufmache, dann wartet da ein Strauß von Anforderungen und Überraschungen und wirft dann die Pläne des Tages meistens komplett über den Haufen, was aber auch nicht schlimm ist. Ne? Und das ist einfach auch das Schöne, weil es so abwechslungsreich ist.
Was jetzt angedeutet ist, dass das so ein Traumberuf für dich ist. Was genau reizt dich denn daran, einen Verlag zu haben?
Also grundsätzlich geht es darum, in der Branche zu arbeiten. Ich bin schon immer ein Spielratz. Ich habe schon als kleiner Junge gerne gespielt, bin mit Spielen aufgewachsen und habe später immer wieder gerne gespielt, hatte auch mal so eine Rollenspielphase in Teenie-Zeiten, also Pen and Paper.
Wie wir alle.
Ja, die meisten. Irgendwie jeder oder LARP und solche Sachen. Und dann war es immer schon so der Traum, damit beruflich auch was zu machen. Und was immer als erstes naheliegt, ist natürlich Spiele zu erfinden, ne, weil es einfach von der Einstiegshürde erstmal deutlich einfacher ist. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, dass es A, natürlich auch eine Menge Talent dazu braucht, was ich vielleicht nicht unbedingt habe, aber eben auch da wieder ein bisschen Glück, um dann eben mit Spielen erfolgreich zu sein, weil es gibt unheimlich viele tolle Menschen, die Spiele erfinden, aber leider eben nur sehr wenige Verlage, die diese Spiele dann auch veröffentlichen können, so dass es unheimlich schwer ist, als Spieleautor zu leben. Das können weltweit vielleicht, weiß es nicht, 2 Dutzend Menschen überhaupt. Und irgendwann kam dann so ein bisschen die Überlegung, was gibt's denn noch? Ne, dann gibt's halt diese Optionen, was auch einige sehr erfolgreich tun, Spielecafé oder irgendwelche Events mit Spielen, aber eben dann auch ein Spieleverlag. Und dann war das irgendwann die Entscheidung, das mal zu versuchen. Und der Einstieg ist ja erstmal relativ einfach. Ne? Man muss ein Gewerbe anmelden. Das hört sich immer so magisch an, einen Verlag gründen. Aber im Endeffekt geht man zur örtlichen Gemeinde und meldet ein Gewerbe an. Und Punkt, ist es passiert. Und was man dann daraus macht, das ist natürlich dann eben wieder sehr verschieden.
Und jetzt war ja dieses Jahr auch ein aufregendes Jahr bisher für Skellig, wie viele der 7 Jahre, die ihr bisher hattet. Ich erinnere mich tatsächlich ganz speziell noch an Bad Nauheim spielt dieses Jahr. Da haben wir beide über die Gilde der fahrenden Händler geredet und ich habe noch zu dir gesagt, ja, ich werde das nicht loslassen. Ich habe noch zu dir gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, du hattest das nicht. Ich möchte nur kurz erwähnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hatte recht. Und 2 Tage später habt ihr die Nominierung zum Kennerspiel des Jahres eingeheimst. Was denkst du denn, warum war die Gilde so lange ein Geheimtipp und wie hat sie dann doch noch die Spielerinnen und Spieler und ja natürlich auch in gewisser Weise die Jury überzeugt?
Also erstmal bist du natürlich als nebenamtliche Prophetin hiermit eingestellt. Ich werde dich dann nächstes Jahr rechtzeitig entsprechend befragen.
Ich habe 4 von 6 Nominierungen richtig vorhergesagt, weil Spiel ist ja so ein Kennerspiel. Ja.
Wow.
Danke.
Kann ja nicht sein, dass die Jury jetzt anfängt, deine Lücke zu suchen in ihrer Geheimhaltung, aber.
Nein, da muss ich fairerweise zu sagen, wirklich, da sagen die mir gar nichts. Ich sag manchmal so zu Julia, das? Pokerface des Todes.
Naja, das weiß ich. Das
muss ich
ja. Die sind da ganz ehrenhaft. Das würde ich auch nicht ernsthaft annehmen. Das tun die sich auch nicht an, ganz sicher nicht. Bei der Gilde, ja, das ist so ein spezieller Fall. Viele sagen ja, und ich würde mich da nicht komplett ausnehmen, das Cover ist so ein bisschen, es geht ein bisschen unter im Regal. Und irgendjemand, warst du das? Ich weiß nicht mehr, irgendjemand hat gesagt 50 Shades of Brown oder Beige.
Aber es ist gut.
Ja, ich fand es total passend. Ist natürlich Geschmackssache wie alles, aber es ist sicherlich nicht das Cover, was auffällt, wenn es neben ein paar knalligen Covern steht. Und deshalb ist bei dem Spiel, glaube ich, die Einstiegshürde erstmal zu nehmen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, alle, die das Spiel gespielt haben, fanden es gut. Also es war wirklich keiner, der gesagt hat, was für ein blödes Spiel, was ja immer mal vorkommt und auch wieder Geschmackssache ist. Bei dem Spiel war das nicht. Deshalb war schon klar, das ist ein gutes Spiel. Aber dass es dann letztendlich nominiert wird, das kann man nicht prognostizieren. Das, klar, haben wir uns so ein bisschen Hoffnungen gemacht, weil wir ja schon öfters gehört hatten, ne, das ist ganz gut, ne, und ich hätte es dann auch in den Top 10 oder 20 einsortiert, wenn man mich gefragt hätte, aber dass es dann nominiert wird, das kann man nicht planen und auch nicht, außer du jetzt vielleicht vorhersehen. Insofern war es natürlich dann im Endeffekt schon eine Überraschung.
Also du hast jetzt ja angedeutet, dass das Cover für dich so ein Punkt ist, wo du sagst, aha, das war vielleicht erstmal eine Hemmschwelle für viele und dann hat sich's zum Geheimtipp entwickelt. Was denkst du denn, wie wichtig ist denn die Optik bei Spielen?
Ich denke mittlerweile, dass sie deutlich wichtiger ist, als ich immer gedacht habe, weil wir auch die Erfahrung gemacht haben im letzten und vorletzten Jahr, wo wir ja doch sehr, sehr viele Spiele lokalisiert haben, dass manche unheimlich gut gelaufen sind und manche überhaupt nicht. Und Ich würde es jetzt gar nicht an der Qualität der Spiele festmachen. Natürlich ist das immer subjektiv, so eine Beurteilung, und wir spielen das ja auch alles vorher, und wir machen ja auch keine Spiele, wo wir denken, das taugt nichts, ne, oder das gefällt uns nicht. Wir machen ja schon nur Spiele, die uns auch irgendwie gefallen. Und wie gesagt, das mag subjektiv sein, aber dass wir jetzt so oft daneben liegen, das hätte mich schon gewundert. Und es waren größtenteils Spiele, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das Cover ist wirklich nicht so dolle. Also noch ein Beispiel: Mission Control ist komplett untergegangen bei uns. Es ist ein super tolles Spiel, kooperativ, ein bisschen mit Stressfaktor, weil es auf Zeit läuft. Auch kleine Einstiegshürde, es ist auf dem Familienlevel eigentlich, ist komplett abgeschmiert. Na, das ist, das Cover ist aber auch einfach, naja. Na, und mittlerweile ist es so, dass ich da deutlich mehr drauf achte. Das heißt, wir werden in Zukunft, wenn wir Spiele lokalisieren, auch sehr genau aufs Cover gucken und dann entweder auch sagen, dann lassen wir das lieber, wenn das Cover nicht so dolle ist, oder dann eben beim Verlag, was ja auch manchmal möglich ist, erfragen, ob man vielleicht das Cover austauschen kann. Das geht nicht immer, aber unter Umständen, und wenn man denkt, das Spiel ist es wert, dann kann man das vielleicht zumindest versuchen.
Ja, ich habe mir schon fast gedacht, dass du was in der Richtung sagen wirst, denn wenn man sich mal auch so, ja, als Spieler und wenn ich da mein eigenes Verhalten reflektiere, muss ich auch zugeben, wenn ich mich jetzt durch die Messe-App scrolle, das ist einfach eine Menge an Spielen, die da auftaucht. Klar gibt es Titel, die mich irgendwie vielleicht thematisch ansprechen. Also wenn da Dracula steht, kann sich darauf verlassen, dass ich es mir angucke. 100%ig. Aber ja, klar, das Erste, was man sieht, ist die Optik und dann holt mich das erstmal ab. Aber es ist natürlich nicht alles. Auch, du hast ja auch schon gesagt, du hättest auch eigentlich mal gedacht, das wäre nicht so wichtig, wie es dann am Ende ist. Ich habe mich einfach nur gefragt, was gibt es denn so insgesamt, also abgesehen von der Optik, an Faktoren, wo du sagst, damit schafft man es aus der Masse herauszustechen?
Ja, das ist eine richtig gute Frage, weil das natürlich das Gleiche ist, wie zu sagen, was muss ich denn machen, um in der Musik einen Hit zu schreiben? Das ist, es gibt ein paar Regeln, die vielleicht greifen, aber im Endeffekt ist es schwer zu sagen. Also das Cover ist wirklich oft der erste Eindruck, ne? Und damit muss es einfach schon mal sitzen, ne? Das betrifft vielleicht nicht alle Spiele, aber ganz, ganz viele, und gerade Spiele, die eben über den Handel weggehen, ne? Das heißt, man steht dann in irgendeiner Buchhandlung oder irgendeinem Spiele- oder Spielwarengeschäft neben ganz vielen anderen. Und wenn man da verblasst, dann ist es schon schwierig, wenn man nicht sowieso schon irgendwie einen Hype um das Spiel hat. Trotzdem nutzt auch das nichts für einen guten Verkauf, wenn das Spiel selber nichts taugt. Und das Taugen ist natürlich jetzt ein weites Feld, ne? Geschmackssache. Es geht übers Thema natürlich oft, ne? Aber was für mich immer wieder, oder nicht nur für mich, sicherlich für alle, ein wichtiger Punkt ist, ist der Wiederspielreiz. Das ist auch erstmal ein schwammiger Begriff, der aber natürlich ein ganz konkretes Phänomen beschreibt. Wenn ich das Spiel gespielt habe, möchte ich es dann nochmal spielen. Vielleicht nicht gleich, aber beim nächsten Mal reizt mich irgendwas an dem Spiel, es nochmal zu versuchen. Vielleicht um besser zu werden, um andere Strategien auszuprobieren. Einfach weil es sich so schön angefühlt hat, weil das Erlebnis so toll war, weil ich ein Abenteuer erlebt habe im Kopf oder wirklich auf dem Spielfeld und solche Dinge. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn man es über die Einstiegshürde mal geschafft hat. Neben vielen anderen, ja.
Jetzt haben wir ja schon Essen eben mal ein bisschen angedeutet und in Essen wird ja auch der Deutsche Spielepreis vergeben. Und ich habe gesehen, euer Titel Darwin's Journey, der hat es dieses Jahr auf den 4. Platz geschafft. Das ist zwar leider knapp am Treppchen vorbei, aber trotzdem ein klasse Ergebnis, würde ich sagen. Was bedeutet es euch denn, bei einem Preis, der aus der Community vergeben wird, so hoch platziert zu sein?
Genau, das ist eine Menge, weil das alles für uns eine Belohnung ist für das, was wir machen. Das ist ja so, dass man Verlagsgeschäft, das wird bei vielen so sein, ist ein relativ einsames Geschäft, wenn man dann an seinem Rechner sitzt und Dinge tut, was total Spaß macht, aber eben weg ist von der Community. Und deshalb sind erstens Veranstaltungen immer so schön, ne? Deshalb, da sieht man dann mal, dass den Leuten das auch Spaß macht, was man tut. Und zweitens sind solche Rückmeldungen natürlich toll, dass man eben auch so eine Anerkennung bekommt für das, was man getan hat. Das ist natürlich, auf der einen Seite gibt es die ganz klar die wirtschaftliche Anerkennung, dass man eben ein Spiel gut verkauft. Auch das ist eine tolle Rückmeldung, die natürlich dem Verlag auch hilft, aber eben auch solche Preise. Und Spiel des Jahres auf der einen Seite ist eben der deutlich renommiertere Preis, was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft. Das freut einen dann natürlich auch. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Community-Preis immer noch mal geiler, weil es eben von ganz vielen gewählt wird, ne, und eben dann auch ein Ausweis dafür ist, dass ganz, ganz vielen dieses Spiel gefällt. Ne, und wenn man dann da auf dem vierten Platz landet in einem riesigen Spielejahrgang, dann ist das einfach toll. Also ich find's großartig.
Und natürlich habt ihr, wie alle Verlage, die sich auf der Spiel positionieren, ein paar Neuheiten gelistet. Und ich habe 15 Stück gezählt in der App, wenn ich richtig gezählt habe. Aber sicher befindet man auch eure bekannten Titel am Stand. Wie die anderen Verlage in der Road to Spiel habe ich dich aber natürlich auch gebeten, mal drei Highlights im Vorfeld rauszupicken, die du hervorheben möchtest. Ja, und das wäre jetzt deine Gelegenheit, uns doch mal vom ersten Highlight zu erzählen.
Ja, ich habe natürlich versucht, jetzt hier 7 verschiedene unterzubringen. Mal gucken, ob du es merkst. Das erste Highlight ist definitiv das offizielle Spiel zur Messe 2024. Das ist das erste oder erst ja anderthalbste Spiel, was überhaupt das offizielle Messespiel ist. Das haben wir zusammen mit dem März Verlag, mit der Curl gemacht. Und das ist Loot von Ralf zur Linde und Roy zur Linde. Und das ist ein wunderbares kleines Messe Roll and Ride mit einem kleinen Messethema und macht super viel Spaß und ist auf der Messe auch nur auf der Messe erhältlich, sofern wir es loswerden, was im Moment so aussieht. Das heißt, wenn man auf der Messe nicht zugreift, dann kann man es hinterher nicht mehr bekommen.
Der Druck ist da, die FOMO kickt. Und ja, tatsächlich haben wir ja auf dem Cover, weil wir es ja vorhin von der Optik hatten, Meeps, das Maskottchen der Spiel auch zu sehen. Und ich habe gehört, dass sich die Präsenz von Meeps ja allgemein auch nochmal erhöhen wird auf der Messe. Es wird einen riesigen Meeps geben, der rumläuft. Und ich habe mich gefragt, inwiefern findet sich denn einerseits Meeps in dem Spiel wieder oder allgemein kannst du uns noch ein bisschen was über das Spielprinzip erzählen?
Also im Prinzip ist es so, dass der Meeps über die Messe läuft und versucht dann eben möglichst viele Stände zu besuchen. Und es gibt Stände von verschiedenem Typ, also Essensstände und Spielstände und so weiter und so fort. Und man läuft umher mit einer Meeps-Figur auf einem Gitter, ich glaube 9x9 Felder, legt mich nicht so fest, mit diesen verschiedenen Messetypen und kann eben auf verschiedene Arten Punkte machen. Ja, das heißt, es wird immer gewürfelt und so viel Felder kann man dann waagrecht oder senkrecht ziehen. Und der Gag ist, dass immer schon die zwei nächsten Würfel für die zwei nächsten Runden auch schon gewürfelt wurden. Das heißt, man kann immer zwei Züge vorhersehen und muss auch dementsprechend planen, damit man sich nicht in irgendeine Ecke manövriert. Und dann gibt es eben verschiedene Arten Punkte zu machen, ne? Über bestimmte Felder, die man dann ausgefüllt hat, über bestimmte Farben, die man komplett hat, über weiße Felder, die einem dann auch wieder noch Sonderfähigkeiten geben und solche Sachen.
Wie kam es denn dazu, dass ihr zusammen mit dem März Verlag das entwickelt habt?
Es war einfach mal eine spontane Idee, in dem Fall von mir sogar. Mhm. Fiel mir bei irgendeinem Spaziergang ein, da kann ich immer ganz gut denken. Und das war dann einfach spontan. Ich bin dann in Nürnberg, das war Anfang des Jahres, bin ich gleich zur Carol und habe sie gefragt und die war auch gleich Feuer und Flamme. Und dann haben wir kurz überlegt, wen wir denn mal fragen könnten. Dann fiel mir der Ralf zur Linde ein und dann habe ich den gefragt und dann hat er mir gleich eine Mail geschickt mit neuen verschiedenen Prototypen, die geeignet wären.
Wow.
Wie er halt so ist. Und das ist einfach großartig. Ne? Die hättest du im Prinzip, hättest du diese neuen Spiele alle vom Fleckwerk veröffentlichen können. Also was der Ralf da so abliefert, das ist unfassbar. Wusste ich ja vorher, ne? Sonst hätte ich ihn nicht gefragt. Und dann haben wir eins ausgesucht, also erstmal eine Vorauswahl, dann bin ich zur Perl gefahren und ihrem Team nach Essen und dann haben wir die gespielt, haben eins ausgewählt und dann haben wir es eben so ein bisschen auf die Messe angepasst und jetzt ist es da.
Wow, das klingt richtig gut. Jetzt hast du ja schon gesagt, also schnappt euch auf der Messe oder weint ewiglich. Wo kriegt man das denn auf der Messe?
Meines Wissens kriegt man das beim Stand des März Verlages, also wo es auch das ganze Merch gibt und bei uns.
Mhm. Wo findet man euch denn?
Man findet uns in Halle 3, das ist der Stand C311.
Sehr gut, sehr gut. Und beim Stand der Spiel hast du gesagt, aber das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht auswendig, das müsst ihr in der App nachgucken, das kriegt ihr hin. Was hast du uns denn als Highlight Nummer 2 eingepackt?
Ja, ich hab eine Weile überlegt, wir haben das Problem, wie viele Verlage, dass die drei Spiele, die allerneuesten, die wir gerne gehabt hätten, dass die alle in der Woche der Spiel in Essen, in Hamburg, im Hafen ankommen. Sprich, sie sind alle 2 Wochen zu spät.
So.
Das wäre gewesen das Aborea. viel erwartet, meines Wissens, das bunteste Spiel der Welt im Kennerbereich. Dann wäre das gewesen das Druckfisch. Das würde ich jetzt noch erwähnen, weil Hintergrund ist, dass wir diese Spiele vermutlich zum Spielen auch auf dem Tisch haben, aber eben nicht zum Kaufen. So, das Druckfisch wäre jetzt meine zweite Neuheit. Das ist im Prinzip ein Spiel, wo man versucht, eine Zeitung zusammenzubauen aus vielen verschiedenen Teilen, also Werbung und Berichte und so weiter. Und diese Teile liegen für alle in der Mitte. Und das Ganze geht auf Zeit. Und man muss dann eben verschiedene Aufgaben erfüllen, wie die Zeitungsseite später gestaltet ist. Ich bin jetzt nicht zu tief im Detail, aber so als kurzer Abriss, ist im Original von AEG, heißt Fit to Print, und wir haben das lizenziert und wie gesagt, wir werden es auf dem Tisch haben, aber eben leider nicht an der Kasse.
That's too bad. Aber wenigstens können wir es dann mal anzocken. Ich habe es als Fit-to-Print bei euch schon letztes Jahr gespielt noch. Ja. Aber ich vermute, als Lokalisierung, da wird sich ja nur die Sprache verändert haben, richtig?
Ja, wie das meistens ist, wir haben das Ding einfach lokalisiert. Ne, redaktionell hat über die Anleitung immer noch mal drüber geguckt, aber meistens ändert sich da nicht viel, in dem Fall meines Wissens ab.
Ja, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Ich fand es auch relativ sprachneutral. Aber das war jetzt reines Interesse. Wie sieht es denn aus mit Highlight Nummer 3?
Ja, das wäre jetzt das dritte Spiel, was auch wieder nicht rechtzeitig zur Kasse kommt, aber auf dem Tisch sicherlich zu sehen sein wird und zu spielen sein wird. Das ist das Gemüsewürfel. Mhm. Von Kids Table Board Game, im Original Diced Veggies. Das ist ein Familienspiel, ein total schönes. Man hat ganz viele verschiedene bunte Würfel, die man würfelt. Und muss dann mit so einem kleinen Papphackebeil, muss man sich dann einen bestimmten Anteil dieser Würfel aus der Mitte abhacken. Also immer gerade Linie heißt das dann auf gut Deutsch, ne? Und ist aber haptisch total schön und muss dann mit diesen Würfeln verschiedene Rezepte zusammenstellen, ne? Und in dem Fall geht es eben um Gemüserezepte, was mir persönlich jetzt auch nicht schaden könnte, aber ist jetzt ein anderes Thema. Und das ist ein total tolles Spiel mit relativ einfachen Regeln. Es ist echt schade, dass es nicht da ist, weil das wäre natürlich super geeignet gewesen. Wie gesagt, spielbar ist es, aber mehr halt auch.
Aber jetzt mal für die neugierigen Einkäufer auf der Spiel, die sich jetzt natürlich fragen, was habt ihr denn da? Erzähl doch nochmal, was habt ihr da?
Ja, was wir natürlich anbieten, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit der Vorbestellung. Das heißt, man kann das Ding bei uns im Shop dann vorbestellen, ohne Versandkosten halt eben dann. Und zum Messepreis, was wir da haben, sind eben die Sachen, die in den letzten Monaten gekommen sind. Das ist das Dinosaur Island Roar and Ride. Das ist da. Dann haben wir das Bamboo natürlich da. Wir haben das Los zum Floß da, also quasi der Nachfolger von Inseln der Katzen, was auch noch nicht sehr lange da ist. Wir haben das Pampero da, wer es gerne ein bisschen expertiger mag, quasi der erste La Cerda, der nicht von La Cerda ist. Sondern von Julian Pombo, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ist aber ein guter Freund von Vital. Insofern tut sich das nicht viel. Da geht es um die Energiewirtschaft in Uruguay, also auch ein ganz spannendes Thema, Windenergie und Co. Mhm. Und dann alles, was im Laufe des Jahres schon erschienen ist, was ich jetzt nicht erwähne, weil es mir nicht einfällt.
Ja, ich sage jetzt zum Beispiel noch an Jahrmarkt, der große Jahrmarkt.
Ja, der große Jahrmarkt, natürlich. Sehr gut, sehr gut.
Und ihr habt aber kürzlich auch noch eine Gamefound-Kampagne für Norseman gestartet. Jetzt werden sich sicher viele Hörerinnen und Hörer fragen, bei einem Spiel, das, und ich hab vorhin extra nochmal nachgeguckt, nach nur 3,5 Stunden finanziert war, Kudos, da haben sich sicher jetzt viele auch schon gefragt, wie viel werden wir denn von Norseman schon auf das Spiel sehen? Ich formuliere es mal so.
Wir werden einen Prototypen da haben, das ist ja der Prototyp, der nahezu schon dem fertigen Spiel entspricht. Mhm. Und das wird man Stand jetzt auch spielen können. Insofern kann man sich's angucken, kann gucken, ob man's gut findet. Ist im mittleren Kennerbereich, würde ich sagen. Ist ein Eurogame mit einfach ein paar schönen, netten, verzahnten Mechanismen. Und dem Thema Wikinger, natürlich. Das wird da sein. Und was auch schon mit einem spielbaren Prototypen da sein wird, den werden wir so ein bisschen zusammenbasteln. Aber auch der sieht schon fast so aus wie das Original am Ende. Das ist das Click a Tree. Mhm. Das wird das neue Spiel sein von Uwe Rosenberg. Ist im Prinzip ein, hört sich immer so platt an, aber ein Plättchen-Legespiel mit aber einem ganz interessanten Twist. Familie-Plus-Bereich, würde ich sagen. Und das beschäftigt sich thematisch eben mit etwas, was Uwe sehr am Herzen liegt und was auch auf andere Weise schon immer bekannt geworden ist mit dieser Board Game Road, wo eben Verlage, unter anderem auch Skellig, da in Ghana Bäume pflanzen, um dort die sogenannte synthropische Landwirtschaft anzufeuern, wo eben Einheimische dann auf eine bestimmte Art und Weise Landwirtschaft betreiben, die sehr nachhaltig ist und auch sehr entwicklungsfördernd und eben nicht irgendwie so von oben herab. Und darauf haben wir das Spiel so ein bisschen abgestellt, damit das eben alles so ein bisschen zusammenfließt und da so einen thematischen Kreis bildet.
Da höre ich jetzt zwischen den Zeilen, dass auch Nachhaltigkeit euch ein wichtiges Thema ist. Jetzt stelle ich die freche Frage mal zwischendurch. Ich habe bei euch auf der Website gestöbert und da steht bei Nachhaltigkeit aktuell, und ich zitiere, under construction irgendwann mal Infos über unsere Nachhaltigkeit. Da wollte ich doch mehr zu wissen, habe mir gedacht, also wenn uns das Gespräch dahin führt, dann frage ich dich das. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen, welche Pläne ihr da in dem Bereich Nachhaltigkeit habt?
Also erstens liegt es daran, dass ich mir gar nicht mehr bewusst war, dass wir eine Seite Nachhaltigkeit haben auf der Homepage. Sonst hätten wir uns vielleicht schon mal drum gekümmert. Aber Spürnase entgeht halt nun mal nichts. Nachhaltigkeit ist immer ein Thema. Das ist ja auch ein Thema über den Verlag hinaus, dass das uns alle betrifft und was uns alle angehen sollte. Das sind immer sehr hehre Worte. Im Alltag ist es dann doch nicht so leicht, wie man sich's dann wünschen würde. Auch da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, dem das so geht. Und so ist es im Verlagswesen auch. Wir sind immer am Gucken und ich finde manche Sachen auch extrem toll. Also gerade wenn man auf Folie verzichtet bei Spielen, das finde ich extrem interessant. Dann solche Kleinigkeiten wie, dass Karten nicht mehr eingepackt werden in Folie, sondern eben mit so einem kleiner Pappbanderole. Das sind alles tolle Sachen. Dem entgegen steht nun mal leider, und gerade bei kleinen Verlagen ist es nochmal mehr ein Thema, denke ich, die Wirtschaftlichkeit. Und Beispiel ist jetzt einfach mal das Click-a-Tree. Ich bin da ganz offen. Wir haben angefragt, wie immer in China, die mittlerweile auch mehr machen als früher. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass China nur Plastik und Co. macht. Mhm. Aber wir haben auch in Europa angefragt, bei Produzenten, die auch für ihre nachhaltigen Ideen bekannt sind. Und dann haben wir einfach gesehen und haben das Problem, dass die Preise immer noch sehr stark auseinandergehen. Und das ist für die Eigenproduktion gar nicht mal so ein Riesenproblem, weil man natürlich, wenn man in China produziert, auch die ganzen Importkosten sowieso noch hat, ne, die man jetzt vielleicht aus Tschechien, Polen oder auch Deutschland nicht so extrem hätte. So ein Container mit Import kostet einfach nur mal eine Menge Geld. Das Problem ist aber noch weitergehend, weil wir wollen ja diese Spiele auch an andere Verlage lizenzieren. Und da ist es so, dass dann diese Importkosten keine Rolle mehr spielen, weil die Verlage dann ja selber importieren müssen. Und dementsprechend müssen wir denen auch vernünftige Preise anbieten, damit die dieses Spiel überhaupt lizenzieren wollen und können. Mhm. Wenn das für die zu teuer ist, dann machen die das nicht. Und wenn ich dann eben höhere Produktionskosten habe und muss die anbieten, und es kommt ja auch immer noch ein bisschen Royalty obendrauf, weil logischerweise wollen wir ja auch ein bisschen was dabei verdienen,
klar,
dann wird das Spiel irgendwann zu teuer für deren Markt. Gerade Märkte, die jetzt kleinere Preise haben, wie Italien oder Spanien oder sonst irgendwas, oder Ostblock, dann kriegen wir das Spiel nicht los. Und das ist natürlich dann eben so eine Zwickmühle, das heißt, oder so ein Zwiespalt, besser gesagt, wo du sagst, ich möchte gern nachhaltig, aber dann habe ich finanzielle Probleme. Ne? Und das da kämpfen wir gerade so ein bisschen mit. Aber es wird besser. Man merkt, dass auch die nachhaltigen Dinge in China mehr werden und dass auch die nachhaltigen Dinge in Europa günstiger werden. Und das ist zumindest der richtige Weg.
Da wird sich hoffentlich noch einiges tun und ich finde es toll, dass ihr das auch auf dem Schirm habt, deswegen hatte ich das so als kleine Frage nochmal in der Hinterhand. Und du hattest ja jetzt auch schon gesagt, dass Uwe Rosenberg natürlich auch seine Projekte da sehr am Herzen liegen. Und da würde ich nochmal ganz kurz auf die Aktion bei euch am Stand schwenken, denn ich habe unter anderem gesehen, dass es ein Meet, Greet and Play mit unter anderem Uwe Rosenberg gibt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu den Aktionen bei euch am Stand erzählen? Was hat es damit genau auf sich?
Ja, wir haben einfach versucht, ein paar, ich sag mal, in der Szene berühmte Leute an den Stand zu holen, weil es doch immer erfahrungsgemäß viele Leute gibt, die sich freuen, wenn da mal ein Kontakt stattfindet. Sei es jetzt für einfach nur für eine Unterschrift oder für einen Gruß im Spiel Aber eben auch, um mal Hallo zu sagen, um den Menschen mal kennenzulernen, und ob sich dann ein Spiel ergibt oder nicht, das hängt dann auch immer von den entsprechenden Gästen ab. Ne? Der Uwe ist meistens jemand, der eher so ein bisschen am Stehtisch sitzt und dann sich mit den Leuten unterhält. Aber wir haben ja auch den Matthias Kramer da. Ich glaube, der wird eher mal ein Testspielchen Weimar anspielen oder so. Das überlassen wir aber auch den Gästen dann. Wir haben ja, weiß gar nicht, wem haben wir noch, der die Goblin Brothers, die Goblins on Board haben wir da, die Autoren von Norsemen. Und wen haben wir denn noch?
Ralf Zurlinde.
Ralf Zurlinde natürlich. Ich glaube, der kommt aus dem Reden sowieso nicht mehr raus. Und David Turci ist, glaube ich, eher so der Spielertyp. Wir werden sehen, was da geht. Eventuell haben wir sogar noch einen Zusatzgast, das ist aber noch nicht geklärt. Aber es ist einfach so ein bisschen, um ein bisschen Mehrwert zu bieten, weil so eine Messe ist natürlich auch immer die Gelegenheit, die eigenen Heroen zu treffen. Ne? Und wenn ich vor 10 Jahren mal gewusst hätte, dass ich irgendwann mal den Uwe Rosenberg selber zum Stand einlade, das hätte ich mir auch selber nicht geglaubt damals. Aber die sind halt alle so nahbar, und deshalb ist es ja auch schön, wenn man das dann mal so möglich macht für alle anderen.
Absolut, das macht auch den Charme der Szene aus. Dasselbe gilt aber auch dafür, dass wir als Szene natürlich offen für Diversität sind und dafür, dass alle beteiligt sein dürfen am Spiel, dürfen und sollen. Und mir ist sehr positiv aufgefallen, dass ihr auch Spieleerklärungen für Gehörlose anbietet. Wie wichtig sind dir denn solche Angebote an eurem Stand?
Ja, das ist grundsätzlich, kann man die Wichtigkeit von solchen Sachen nicht überbewerten. Das ist einfach eine tolle Sache. Ich will das aber jetzt auch nicht heroisieren. Wir haben einfach das Glück, dass unser, ich sag mal, Chefsupporter, der Stefan, und seine Lebensgefährtin, dass die eben durch private Umstände die Gehörlosensprache beherrschen. Und denen war es natürlich dann auch ein Anliegen, das zu propagieren. Und wir freuen uns natürlich, dass wir das anbieten können, abseits alles Idealismus. Also ich will uns da jetzt nicht in den Himmel heben. Das ist uns in den Schoß gefallen, aber wir freuen uns natürlich, dass wir es anbieten können. Und insgesamt, klar, das sollte alles so wichtig sein, dass man es auch berücksichtigt, aber auch das ist natürlich immer nicht so einfach.
Es ist aber auf jeden Fall klug, es zu kommunizieren, denn natürlich werden sicher keine gehörlosen Menschen jetzt hier hören, dass wir das, dass wir darüber gesprochen haben. Also das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jemanden kennt, der auf der Spiel ist, für den das ein interessantes Angebot ist, tragt das auf jeden Fall weiter. Ja, und dann sind wir jetzt auch schon tatsächlich kurz vorm Abschluss unseres schönen Gesprächs. Aber eine Frage ist mir immer noch wichtig, kurz vor Abschluss. Worauf freust du dich denn am meisten auf der Spiel?
Ich freue mich am meisten auf die Spiel, weil das einfach dieses Gesamtpaket ist. Man sollte es nicht meinen, ich komme meistens freitags morgens schon gar nicht mehr aus dem Bett, ne, vor lauter Schmerzen. Bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Nein, das hört sich jetzt so dramatisch an, aber es ist echt anstrengend, ne? Und trotzdem ist es einfach jedes Jahr wieder geil, weil einfach du triffst hin zum Kunst, du hast einen Stand, wo Leute spielen, wo das Chaos herrscht, und trotzdem versuchst du es irgendwie zu managen. Wir haben ein wunderbares Team. Ich freue mich auf alle, die in unserem Team sind, die ich auch nicht so oft sehe, und auch auf die ich oft sehe. Ich freue mich auf meine Termine. Ich habe nicht ganz so viele, weil ich ja den Stand managen muss. Deshalb ist es ein bisschen reduzierter. Früher habe ich mich immer gefreut, darauf neue Spiele kaufen zu können und auszuprobieren. Das fällt halt jetzt ein bisschen flach, verständlicherweise, aber letztes Jahr habe ich mir dann von guten Freunden habe ich mir das Zug um Zug Legacy besorgen lassen. Da hat sich ja extra jemand angestellt für uns. Und auf solche Sachen freue ich mich dann auch. Und ich freue mich auch total, dass unsere amerikanischen Partner wieder da sind, Eagle Griffin Games. Und dieses Jahr kommt auch mal wieder der Altchef, sage ich mal respektlos, mit der Rick, mit seiner Frau. Auf den freue ich mich auch total, weil die uns natürlich auch vieles ermöglicht haben in unserem Verlag. Und ja, du siehst, ich freue mich auf ganz viel.
Ja, und man merkt ja auch einfach wirklich diese Leidenschaft für die Spieleszene, für die Spiel und für das Ganze drumherum an. Das ist wirklich auch sehr, sehr ansteckend. Ich freue mich wahnsinnig, lieber Uwe, dass du dir neben den stressigen Messevorbereitungen die Zeit genommen hast, um uns den Weg zu Spiel zu versüßen. Und ich hoffe, dir hat dein Debüt beim Messeradio gefallen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr herzlich. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Hört gerne noch in die anderen Folgen der Road to Essen 2024 rein und vor allem viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Ja, gerne auch. Tschüss.
Tschüss.
Das schneide ich nicht.
Das kannst du gerne so machen.
Thank you.
war eine Sendung aus dem Beeple Messeradio zu Spiel 2024. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk. Mehr Infos unter www.beeple.de.